Wir sprechen heute mit dem Erfinder der ökologischen Marktwirtschaft, mit Hartmut Knüppel. Er hat nicht nur die jungen Liberalen, die Jugendorganisation der FDP, mitgegründet, sondern auch das Konzept der ökologischen Marktwirtschaft, ich sag mal, erfunden und auch das erste Mal in den politischen Diskurs mit eingebracht. Heute sind wir extrem stolz darauf, dass er Mitgründer und Mitvorstandsmitglied in unserem gleichnamigen Verein Ökologische Marktwirtschaft ist. Und gemeinsam mit ihm wollen wir heute mal besprechen, was das Konzept der ökologischen Marktwirtschaft eigentlich genau meint, wie es so mit der Verankerung dieses Konzepts in der FDP aussieht, was Beispiele sind für Instrumente des marktwirtschaftlichen Klimaschutzes und wie es uns damit eventuell und hoffentlich auch gelingen kann, wieder junge Menschen für den Liberalismus zu begeistern. Viel Spaß!
Du hörst die ökologische Marktwirtschaft. Dein Podcast für mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft und mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz.
Hallo Hartmut.
Hallo Helena.
Ich freue mich so, dich heute zu sehen und dass wir hier heute sitzen. Weil allein das, dass wir hier heute sitzen in diesem Studio und unsere erste gemeinsame Podcast-Folge drehen, zeigt, dass wir schon ein bisschen was erreicht haben und eigentlich schon ein ganzes Stückchen weit gekommen sind. Denn wir beide, unter anderem wir beide, wir haben noch ganz viele tolle andere Unterstützer mit dabei, haben ja zusammen einen Verein gegründet vor kurzem. Die ökologische Marktwirtschaft. Und wir werden nachher auch noch im Detail drüber reden, was das ist, was wir da so vorhaben. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns heute auch erstmal die Zeit dafür, genauer und lange über deine Erfahrungen, über deinen Werdegang zu sprechen, wofür wir uns sonst nicht immer so die Zeit nehmen können. Und heute können wir das mal in aller Ausführlichkeit machen. Hartmut Knüppel ist dein Name. Ich habe schon gesagt, du bist Mitgründer und auch Mitvorstandsmitglied in unserem Verein Ökologische Marktwirtschaft. Du bist jetzt aber nicht etwa neu im Thema drin und wir haben dich nicht erst neu für das Thema begeistert, sondern man darf dich zu Recht den Erfinder der ökologischen Marktwirtschaft nennen, richtig?
Das ist richtig. Es gibt viele Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und das sind immerhin schon 71 Jahre Lebenserfahrung. Aber das, worauf ich mit am meisten stolz bin, ist das Projekt Ökologische Marktwirtschaft. Und das fing schon vor vielen, vielen Jahren an. Und der Start war damals gut, nur dann verlor er sich ein wenig. Also, ich habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe dort auch promoviert. Und im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich ein Thema gehabt über soziale Marktwirtschaft, über Ordnungspolitik und hatte mir dann überlegt, ja, was kommt eigentlich nach der sozialen Marktwirtschaft? Wie kann das denn weitergehen? Und habe dann innerhalb von wenigen Tagen eine Vision runtergeschrieben. Und die Vision habe ich mit der Überschrift versehen, ökologische Marktwirtschaft.
Darf ich da kurz eine Zwischenfrage direkt mit der reinkrätschen? Warum hat man sich oder insbesondere du dir damals schon die Gedanken gemacht, was kommt nach der sozialen Marktwirtschaft? Waren die Umweltprobleme auch bei dir schon präsent? War das für dich ein Anliegen, für dich ganz persönlich, Umweltschutz, Emissionsreduktion, Plastik, Verschmutzung?
Also wir hatten damals noch teilweise andere Probleme. Stichwort sauer Regen, eine ganz starke Gewässerverschmutzung, Waldsterben und ähnliche Dinge oder das Ozonloch. Das war nicht für mich damals sozusagen der ausschlaggebende Punkt, sondern es war aus wissenschaftlichem Interesse von einem volkswirtschaftlichen Hintergrund, will ich kurz beschreiben. In der Volkswirtschaft geht man ja davon aus, dass es drei Produktionsfaktoren gibt. Kapital, Arbeit und Natur. Und das ist einigermaßen naheliegend, dass man sagt, zu Beginn des Wirtschaftens stand erstmal das Kapital im Vordergrund. Mit der sozialen Marktwirtschaft kam die soziale Dimension hinzu. Es wurden Arbeitsschutzgesetze installiert. Es wurde die Absicherung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen hier weitergeführt. Es gab Sozialversicherungen. Viele dieser dieser Dinge.
Und davor war es die freie Marktwirtschaft.
Da war es die freie Marktwirtschaft. Und so kam man von der freien zur sozialen Marktwirtschaft mit den Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit. Aber der Produktionsfaktor Natur blieb völlig außen vor. Und ich war der Auffassung, dass der unbedingt mit einzubeziehen ist, eben auch mit Blick auf die gesamten Umweltprobleme, die wir auch damals schon hatten. Und habe gesagt, ja, die nächste Stufe müsste, wenn man auch von den Begrifflichkeiten her geht, ganz eindeutig ökologisch sein. Also frei, sozial und ökologisch. Mhm. Und da sind wir gleich in einem ganz wesentlichen Punkt, den viele missverstehen. Viele meinen ja, die ökologische Marktwirtschaft sei ein Gegenmodell der sozialen Marktwirtschaft. Mhm. Das stimmt nicht. Im Gegenteil. Die ökologische Marktwirtschaft ist die Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft, weil sie nämlich nicht nur die Wirtschaftspolitik mit der Sozialpolitik verbindet, sondern eben auch hier die Umweltpolitik umfasst. Und das ist so, das war die Grundidee des Konzeptes.
Lass uns mal nachher noch tiefer einsteigen, was die ökologische Marktwirtschaft eigentlich ist, was es auch mit unseren Leitsätzen, mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz, mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft aus sich hat. Lass uns davor vielleicht nochmal dazu zurückkommen, wie deine Anfänge mit dem Thema bei den Jungen Liberalen waren. Du warst ja Mitgründer der Jungen Liberalen und an der Anfangszeit der Jungen Liberalen war die ökologische Marktwirtschaft ja auch schon mal ein sehr präsentes Thema, richtig?
Ja, das hat sich zeitlich insofern fast überschnitten. Ich war als ich meine Diplomarbeit schrieb, fing ich auch an, zusammen mit meiner Frau und mit Freunden die Jugendorganisation der Jungen Liberalen auf den Weg zu bringen. Das war der zweite Anlauf gewesen. Der erste hatte nicht so richtig funktioniert. Das lag auch den Personen, die damals beteiligt waren. Aber das klappte dann. Das Zeitfenster war da. Und wir haben gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, auch gegen den Wunsch der Parteiführung, diese Jugendorganisation ins Leben zu rufen. Und ich war als stellvertretender Bundesvorsitzender zuständig, auch für den gesamten Bereich Programmatik oder wie der Spiegel auch schrieb, ich war der Chefideologe der Jungen Liberalen, hatte mich da also ums Grundsatz, hatte mich da ums Grundsatzprogramm gekümmert und hatte eben als Idee, wir brauchen etwas anderes, was uns abhebt, was neu ist, was innovativ ist und was Besonderes ist. Und da dachte ich, dass genau die ökologische Marktwirtschaft ein ganz wichtiges Konzept sein könnte, was allerdings bisher keinen politischen Hintergrund hatte. Und so habe ich einen Antrag mit 10 Thesen zur ökologischen Marktwirtschaft, um ganz offen zu sein, das war wortwörtlich das Schlusskapitel meiner Diplomarbeit, auf dem Bundeskongress in Mainz eingebracht. Das war der dritte Bundeskongress im Jahre 1981. Und siehe dort, die ersten 9 von diesen 10 Thesen, die ich eingebracht habe, sind so verabschiedet worden.
Magst du uns verraten, welches die 10. ist, die nicht beschlossen wurde?
Ja, also ich war ganz früher mal, habe ich einen sozialdemokratischen Hintergrund gehabt. Mhm. Und ich sage mal, aus dieser Zeit hat sicherlich noch die eine oder andere Idee ist da hineingeragt, auch in mein liberales Leben. Und wenn ich mir das auch heute anschaue, ich glaube, es war nicht so schlimm, dass diese These weggefallen ist am Ende. Die wichtigsten waren die ersten 9 und die waren dann da. Und was eben damals für die Jungen Liberalen sehr schön war, wir hatten eine ganze Menge an einzelnen neuen Themen. Wir waren auch die Ersten, die zum Beispiel sich mal zu Leistungssport geäußert hatten. Mhm. Während bei anderen ging das eben immer um andere Themen wie Breitensport, aber eben auch die ökologische Marktwirtschaft. Und die ökologische Marktwirtschaft war viele, viele Jahre ein Markenzeichen gewesen der Jungen Liberalen. Und ich kenne sehr, sehr viele, die auch wegen dieses Konzepts Mitglied der Jungen Liberalen geworden sind.
Vielleicht für diejenigen, die nicht so tief drin sind wie wir, von welchem Zeitraum reden wir denn da ungefähr?
Also das war, also das Konzept wurde verabschiedet Also ich habe es entwickelt 1980, es wurde verabschiedet im November 1981 und dann fingen wir natürlich schon gleich an, dass wir versuchten, dieses auch in der FDP zu verankern. Mhm. Und das war sehr, sehr schwierig und ist uns nur teilweise gelungen. Ich habe hier noch, wenn ich, ich
ja, habe noch mal anschauen, was in, du
mein,
da dabei hast.
In mein Archiv gestöbert und hier habe ich eine Pressemitteilung, da heißt es, Juli-Sprecher Guido Westerwelle teilt mit, Julis fordern ökologische Marktwirtschaft, mehr Umweltschutz zu geringen Kosten. Das war Bonn, den 7. Juli 1983.
Es klingt so fantastisch und genau so könnten wir das auch heute auch wieder sagen.
Mensch. Ja, und das war damals auch das Positive, dass nicht nur wir hier gefordert haben, sondern dass es auch eine Zeit gab, wo es auch in der Partei dafür offene Ohren gab. Also wenn ich daran denke, dass beispielsweise die Bundestagsfraktion, das war ich schon etwas später, und zwar im Jahre 1994 ebenfalls ein
Fachkongress. Das ist jetzt ein Zeitungsartikel von der Parteizeitschrift.
Ja, ne? Von der Parteizeitschrift. Und da habe ich gerade noch ein Bild gesehen mit dem Bundeswirtschaftsminister Günter Rexroth, der für mehr marktwirtschaftliche Instrumente im Umweltschutz plädierte, eine große Tagung der Bundestagsfraktion, Überschrift ökologische Marktwirtschaft und in leichter Abwandlung dessen, wie wir das formuliert hatten, Umweltschutz braucht Marktwirtschaft und Marktwirtschaft braucht Umweltschutz. Und das war, denke ich mal, Konsens gewesen in relativ breit. Aber dann gab es wieder andere, die davon nicht so überzeugt waren. Und leider muss man sagen, auch Lambsdorff war da nicht hilfreich. Er sagte mal zu mir, das sei metaphysische Baumwolle. Er brauche nur die Marktwirtschaft. Und ich glaube, dass das ein großer strategischer Fehler gewesen ist.
Also lass uns vielleicht noch mal ganz einen kleinen Moment vorher anfangen, weil heute setzen wir uns mit unserer Initiative ja wieder dafür ein, dass die ökologische Marktwirtschaft, so wie sie es früher schon einmal war, wieder so ein Thema wird in der Partei bei den Jungen Liberalen. Und darum ist für uns natürlich auch wichtig zu wissen, wie ihr das damals geschafft habt, dass trotz der Widerstände, die von manchen aus der Partei kamen, dieses Thema ernst genommen wurde in der Partei. Also bevor wir jetzt vielleicht über die Widerstände reden, die euch erfahren haben, wie hast du denn die ersten Gewinner oder die Unterstützer damals für dieses Thema gewinnen können? So rum.
Also ich denke mal, also ich sage mal ganz, ganz unbescheiden und selbstbewusst, das Konzept ist überzeugt. Mhm. Und deswegen war gar nicht so furchtbar viel Überzeugungsarbeit nötig bei denjenigen, die an Umweltschutz interessiert waren. Man muss allerdings sagen, dass nach dem Koalitionswechsel und dem Scheitern der sozialliberalen Koalition viele, die sich um dieses Thema gekümmert haben, die Koalition verlassen haben. Und damit hat auch das Thema, wie andere Themen, Entwicklungspolitik etc., nicht mehr den Stellenwert gehabt.
Die Partei
damals im Rahmen des Wechsels von Schmidt zu Kohl als Kanzler dann verlassen haben. Und dass das nicht mehr dann den Stellenwert hatte danach, wie es hätte haben können. Ja, so. Und ich denke auch, das, was ich gerade beschrieben habe, was ja etliche Jahre später war, dass es da wiederum ein Zeitfenster dafür gab. Und dann muss man sagen, ja, was passierte dann? Ja, dann passierte mal eine Weile nichts und dann lief das so langsam aus. Das heißt, auch die jungen Liberalen kümmerten sich um andere Themen, andere Schwerpunkte wurden wichtig. Auch bei der Partei war es so, dass dort andere Schwerpunktthemen in den Blick genommen wurden. Und es sprachen dann immer weniger Leute noch darüber und es gab dann eben auch nicht mehr die Protagonisten, die das parteiintern angestoßen haben. Dann gab es mal dazwischen wieder einen weiteren Ansatz, das waren die sogenannten Ökoliberalen, die dann auch angetreten sind mit Leuten, die man auch heute teilweise noch kennt. Also neben Christoph Dammermann insbesondere Michael Theurer. Michael Theurer.
Viele Grüße an ihn an der Stelle, vielleicht hört er es ja.
Ja, so, also Michael Theurer ist ja nicht nur lange der Vorsitzende des Landesverbandes, FDP-Landesverbandes in Baden-Württemberg gewesen.
Er war auch Juli-Chef.
Er war auch Juli, ja, und dann war er ja auch jetzt dem Abgeordneten ja auch noch parlamentarischer Staatssekretär und ist jetzt ja gerade ernannt worden zum Bundesbankvorstand. Und was eben auch erfreulich ist, von den 7 Gründungsmitgliedern ist er einer davon. Ja. Also neben mir Methusalem und ihm als, naja, im Vergleich dazu Mittelaltern und den ganz vielen Jungen, die hier mit dabei sind und hier neuen Schwung reinbringen, ist er einer, der das immer hier gefördert hat auf den Ebenen, wo er konnte. Aber auch da war es wieder so, dass die Tagespolitik das etwas zur Seite geschoben hat. Ich meine, wir haben heute ja das gleiche Phänomen. Wenn man heute mit vielen spricht, ja, Umweltschutz, sagen die, ach Mensch, bleib mir doch bloß damit weg. Ja. Ja, also wir haben doch größere Probleme, den Krieg und die Wirtschaftslage und. Mhm. Was natürlich auch daran liegt, dass, ich sage mal, die Grünen, ich formuliere es mal richtig drastisch, dieses Thema versaut haben. Mhm. Sie haben es schlichtweg versaut.
Ich finde, das ist die perfekte Überleitung dazu, was du gerade angesprochen hattest davor, dass die ökologische Marktwirtschaft einfach ein überzeugendes Konzept ist. Und das finde ich nämlich natürlich genauso. Darum sitzen wir auch hier zusammen. Und ich glaube, es ist eben die passende Alternative zu der aktuellen Klimapolitik der Grünen, mit der wir viele Menschen tatsächlich verloren haben. Ja. Aber bevor wir gleich dieses...
Was ich auch sehr bedauere. Ja,
auf jeden Fall, weil die Probleme sind da. Also ich bin kein Mensch, der Lust hat, Gebetsmühlen die Folgen des Klimawandels anderen vorzubeten. Ich habe irgendwie eigentlich die Einstellung, dass ich meine, dass die Menschen mittlerweile ein Bewusstsein dafür entwickelt haben. Ich meine, allein das Ahrtal letztes Jahr hat uns gezeigt, mittlerweile wissen wir auch, dass die CO2-Bilanz unseres deutschen Waldes negativ ist. Also eigentlich sind wir alle, werden wir immer wieder konfrontiert mit den Folgen des Klimawandels und es sollte eigentlich nicht mehr notwendig sein, dass wir Leute dafür überzeugen, dass es notwendig ist, ihn zu begehen. Aber ich glaube halt, dass es genau das Problem ist, das du angesprochen hast mit dem dominierenden Klimaschutz der Grünen, mit ihrer Umwelt- und Klimaschutzpolitik erleben wir einen Umweltschutz, der nicht effektiv ist und auch schon lange gar nicht effizient. Die Menschen sind extrem in ihrer Entscheidungsfreiheit, Unternehmen technologischer Freiheit eingeschränkt und somit kommen wir für extrem viel Geld, das aufgewandt wird, nur ganz wenig voran. Aber lass uns doch einmal ganz kurz, bevor wir richtig in unser Konzept einsteigen und das breit treten und euch versuchen, euch auch davon zu überzeugen und für dieses Konzept zu gewinnen, noch einmal kurz den Bogen schlagen zu Michael Theurer und dem Thema Ökoliberale. Ja, das hatten wir ja auch vorhin angesetzt. Er hatte ja in den 80ern einen Gesprächskreis gegründet, ne? Ökoliberale. Ja. Und es gibt auch ein Buch, an der Stelle mache ich auch gerne einmal Werbung, das heißt Ökoliberal, warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht, ist nicht von einem Liberalen geschrieben, sondern von einem FAZ-Wirtschaftsjournalisten, Philipp Krohn, der aber eben auch der Meinung ist, dass sich Marktwirtschaft und Umweltschutz nicht ausschließen, im Gegenteil, dass marktwirtschaftliche Freiheit der Treiber sein kann für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und da in dem Zusammenhang durfte ich mit Michael Theurer auch eine Veranstaltung schon machen unseren Kreisverband. Das wollte ich an der Stelle auch einmal erzählen, die Anekdote. Dafür haben wir auch Zeit heute. Aber dann gehen wir mal ins Eingemachte, würde ich sagen. Die ökologische Marktwirtschaft. Wir haben schon angeteasert, es ist aus unserer Sicht ein sehr überzeugendes Konzept. Vielleicht einmal ganz kurz auch zu meinem Hintergrund. Die Freiheit nimmt jetzt auch einmal raus, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ich habe mich vor ein paar Jahren bewusst dafür entschieden, bei der FDP Umwelt- und Klimaschutz machen zu wollen, was jetzt auch nicht ganz üblich ist. Habe mir davor noch überlegt, gehe ich vielleicht zu Fridays for Future, weil ich eine Luisa Neubauer, wenn sie sprach, sie hat mich schon abgeholt. Ich habe mich auch total dann angefangen zu besorgen um unsere Umwelt und unser Klima und wollte mich aktiv dafür einbringen. Und glaube aber eben nicht, dass reiner Aktivismus dafür ausreichend ist. Es muss schon jemanden geben, der sich auch in die politischen Strukturen einbringt und Veränderungen vorantreibt. Und deshalb war es für mich jetzt beispielsweise keine Option, mich nur bei Fridays for Future zu engagieren oder gar bei der letzten Generation. die dann später entstanden ist, sondern ich wollte gerne in die Politik gehen. Und natürlich habe ich dann auch erst gedacht, oh, ich gehe mal zu den Grünen. Oder ne, es ist ja naheliegend, ich will Umweltschutz machen, muss ich aber den Grünen machen, weil die vermeintlich die einzigen sind, so im Volksmund, die sich um das Thema kümmern. Und beim näheren Auseinandersetzen mit ihrer Politik und mit ihren Positionen habe ich schon immer so ein bisschen eine Wirtschaftsfeindlichkeit. Also nicht bewusst, ich will den Grünen nicht vorwerfen, sie sind aktiv oder bewusst wirtschaftsfeindlich, aber mit ihren politischen Ideen habe ich schon immer auch ein Problem.
Ja, gut, die Jugendorganisation und deren Spitze, die jetzt gerade zurückgetreten sind, weil die Grünen zu wenig antikapitalistisch sind, ich glaube, das ist schon sehr breit verbreitet.
Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes Problem, dass er die grüne Jugend hat. aber jedenfalls, long story short, ich glaube, dass es noch mehr Menschen gibt, wie ich ticken tatsächlich. Die glauben, dass wir unbedingt was machen müssen für eine nachhaltige Zukunft, dass auch Kinder und Kindeskinder sicher auf möglichst allen Teilen der Welt leben können.
Ja, und
von
das geht ja. Und das ist auch gar nicht so schwierig, wenn man sich auf Marktwirtschaft einlässt.
Und jetzt erzähl mal, Hartmut. Marktwirtschaft im Umweltschutz. Für manche klingt das ja wirklich wie ein Widerspruch. Degrowth und so, ne? Du kennst es ja. Manche sagen ja, wir müssen wirklich unser wirtschaftliches Wachstum beenden, um das Klimaschutz oder den Klimawandel in den Griff zu bekommen und andere Umweltprobleme. Was ist die Perspektive der ökologischen Marktwirtschaft im Gegensatz dazu?
Also, wir hatten auch damals schon einen etwas anderen Ansatz mit Blick auf das Wirtschaftswachstum. Wir brauchen, wenn wir Wohlstand bewahren wollen und nicht nur bei uns, sondern eben auch anderen Ländern in der dritten Welt, in Entwicklungsländern, wenn wir hier Wohlstand schaffen wollen, brauchen wir Wachstum. Mhm. So, jetzt wird unter Wachstum meistens sozusagen der alte Begriff verstanden, das ist quantitatives Wachstum, das mit steigendem Ressourcenverbrauch, mit steigender Energie versehen ist. Und damals wurde schon der andere Begriff auch mit dem Inhalt versehen genannt, und zwar wir brauchen qualitatives Wachstum. Qualitatives Wachstum heißt, der Wohlstand nimmt zu, aber mit gleichbleibenden oder besser noch geringerem Ressourcenverbrauch, mit weniger Energieverbrauch und natürlich mit viel weniger Umweltbelastung.
Ja, aber heute nennt man das grünes Wachstum tatsächlich.
Ja, das ist...
Wenn ne, das BIP weiter steigt, ohne dass die CO2-Emission beispielsweise...
Also es wird ja heute ansteigen. Auf alles, was nicht auf drei auf dem Baum ist, mit dem Label grün beklebt. Ja. Also auch gerne auch grünes Wachstum. Also früher nannte man das in der Volkswirtschaft, nannte man das qualitatives Wachstum.
Du kannst gerne qualitatives Wachstum
nennen. Mir ist es egal.
Finde ich auch gut.
Mir ist es egal. Jedenfalls, das ist etwas, was wir weiterhin brauchen.
Und was darf ich noch mal eine Rückfrage dazu stellen, dass wir mal wirklich richtig tief in das Thema reingehen? Das wäre auch dein Argument gegenüber einer Ulrike Herrmann beispielsweise, die sagt, ne, wir können das Klimaproblem nur mit Degrowth angehen, indem du ihr dann sagst, liebe Frau Herrmann, wenn auch Indien Klimaschutz machen soll, dann geht das leider nur mit wirtschaftlichem Wachstum, weil wir die nicht dazu bringen werden. Also das ist so eines der Hauptargumente, richtig?
Ja, das ist sicherlich ein wichtiges Argument. Man kann nicht sagen, hier könnt ruhig sterben, hier Hauptsache wir halten unsere Umweltziele ein.
Ja? Mal drastisch formuliert.
So, und das ist auch, das ist schon, was hier passiert, ich will es mal auch wieder drastisch nennen, schon fast perfide. Es ist gelungen, und das waren insbesondere Ölfirmen, die mit dem ökologischen Fußabdruck die Schuldfrage für die Umweltbedingungen verschoben haben. Mhm. Nämlich von den Produzenten auf die Konsumenten. Da wird jetzt jeder gefragt, wie ist denn dein ökologischer Fußabdruck?
Was
macht? Und was sagen alle? Oh Gott, ich muss etwas tun. Und was ist das Ergebnis? Ja, ich bin mit dran schuld, dass es Stürme gibt, dass die Dürren größer werden, dass das Klima sich aufheizt. Was ein Quatsch. Natürlich trägt jeder ein kleines bisschen dazu bei. Nur die ganz großen Hebel, die sind in der Wirtschaft. Da wird entweder CO2 in die Luft geblasen oder es wird eingespart. Hier werden Produktionsverfahren gemacht, die energieintensiv sind oder eben nicht. So, und deswegen sage ich mal, kann jeder hier, von mir ist 1 Million Holzzahnbürsten, können jetzt verbreitet werden und wir fahren alle nur noch mit dem Fahrrad zum Büro. Das wird den Klimawandel nicht aufhalten, weil der Hebel dort viel zu klein ist. Größerer Hebel wäre, das wäre einfach mal ein Vorschlag für die, die sich, wenn sich jemand irgendwo ankleben will, doch mal bitte bei der chinesischen Botschaft in Berlin ankleben, weil alleine die Chinesen wollen etwa 30 neue Kohlekraftwerke hier in Betrieb nehmen. Wenn davon nur 2 oder 3 nicht in Betrieb genommen würden, wäre das ein Vielfaches von dem, was wir alle individuell versuchen einzusparen.
Aber um da auch nochmal drauf zu sprechen zu kommen, auf China, man hört ja auch oft von der anderen Seite, ach, ne, was wir als Deutschland machen, bringt sowieso nichts in Sachen Klimaschutz, weil allein China viel, viel mehr ausstößt als wir und auch nicht vorhat, so schnell klimaneutral zu werden wie wir. Darum macht das ja eh alles keinen Sinn. Und da muss man ja China auch schon zugute sagen, dass sie auch massiv investieren in den Ausbau erneuerbarer Energien und auch die einen CO2-Preis mittlerweile eingeführt haben.
Richtig,
ne?
Richtig. Ja. Und das übersehen die meisten. Ja. Das übersehen die meisten. Die Frage, was machen die Chinesen, was haben auch wir hier gemacht für Energieunternehmen und für energieintensive Industrieunternehmen? Wir haben hier ein Lizenzmodell gemacht, einen Emissionshandel, der eben dazu führt, dass hier die Klimaziele eingehalten werden. Und es geht jetzt eben darum, dieses System hier möglichst weit auszubreiten. Aber ich glaube, bevor wir da einsteigen, vielleicht noch mal so zu ein paar Grundprinzipien.
Ich wollte auch noch kurz eine Ergänzung machen auf das, was du gesagt hast. Ich habe so viel zu sagen, dass ich das jetzt nicht vergesse. Weil du angesprochen hast, dass der Hebel in der Wirtschaft und einfach viel, viel größer ist als jetzt meine Entscheidung als Konsument auf das Klima. Was natürlich schon auch ein wichtiger Hebel ist, sind die politischen Entscheidungen, die Rahmenbedingungen, die Politik festlegt. Und da sind wir ja witzigerweise sogar einer Meinung mit Fridays for Future und Luisa Neubauer, die sagen, dass halt politische Rahmenbedingungen dafür sorgen müssen, dass wir klimaneutral werden und nachhaltig und es nicht die Verantwortung von uns als Individuen und einzelnen Konsum- und Kaufentscheidungen sein kann, die dann am Ende die Klimafrage lösen sollen oder nicht. Also es ist schon wirklich eine Frage für die Art und Weise, wie wir zusammen wirtschaften und das muss ja wiederum von der Politik irgendwo
denke ich, alle die, mit denen wir uns hier zusammengetan haben, unsere Hauptmotivation, dass wir sagen, wir wollen hier nicht nur einen Think Tank machen, wo über Umweltpolitik nachgedacht wird, sondern wir wollen ein politisch aktiver Think Tank sein. Und zwar wollen wir Konzepte erstellen, die auch politisch umgesetzt werden können. Wir wollen nicht nur analysieren, was sind die Probleme, sondern welche Lösungen gibt es denn? Welche neuen Möglichkeiten gibt es? Und wo kann man von anderen lernen oder wie kann man aus anderen Bereichen lernen? Und wo gibt es technische Innovationen, aber eben nicht nur technische Innovationen, sondern dann gerne auch Innovationen, teilweise auch juristischer Art oder organisationsmäßige Innovationen. Also da gibt es eine ganze Menge an Innovationen, die hier noch nicht ausprobiert worden sind, über die man noch nicht nachgedacht hat. Und genau das wollen wir. Und was wir wollen auch so eine Art Content-Speicher entwickeln für alle Probleme, die sich abzeichnen, also sei es vom Klimawandel über Biodiversität, eines der größten Probleme.
Darf ich da auch kurz ergänzen? Ja. Weil manchmal stellt
und Kreislaufwirtschaft,
man sich,
Man
stellt sich ja manchmal so die Frage, welche Umweltprobleme haben wir eigentlich? Weil es gibt ja wirklich zahlreiche Umweltprobleme und man fragt sich wirklich, wo fängt man an? Und wir haben ja für uns als Verein gesagt, okay, wir orientieren uns da an diesen planetaren Grenzen, die das Stockholm Resilience Center 2009, meine ich war es, ins Leben gerufen hat, von denen tatsächlich seit letztem Jahr, dem aktuellsten Stand, wohl 6 von 9 überschritten sind. Eine, die nicht überschritten ist, ist, wie du, das hast du vorhin auch schon angesprochen, ist das Ozonloch. Das haben wir schon geschafft zu schließen in der Vergangenheit, da müssen wir aktuell nichts machen. Aber eben 6 dieser 9 sind akut überschritten, dazu gehört der Klimawandel, das Artensterben, die Biodiversitätsverlust, die Beschmutzung durch neuartige Stoffe wie Plastik, um mal nur 3 von 6 der Überschrittenen zu nennen. Und auf die wollen wir uns eben konzentrieren und für diese Umweltprobleme Lösungen finden, damit wir uns irgendwo orientieren können.
Ja. Und jetzt vielleicht nochmal, ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen das trotzdem immer noch so ein bisschen im Nebel ist, dieses Konzept. Was sind denn jetzt da die wesentlichen Prinzipien?
Wir sprechen nachher noch über den Emissionshandel, aber ja, noch aber ich ein bisschen denke
mal,
Theorie davor.
Ganz nochmal die beiden Leitlinien, die hattest du ja auch schon genannt. Das ist mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft. Also wir müssen sozusagen Umweltschutzgesichtspunkte sehr viel stärker noch berücksichtigen.
Darf ich da eine Ergänzung wieder machen? Ist ja der schöne Satz, Internalisierung externer Kosten.
Ja, da kommen wir gleich noch zu Verursacherprinzip. Ja, und der andere ist eben der Punkt, wie wollen wir Umweltschutz betreiben? Hier so wie es eben derzeit weitgehend betrieben wird, hier mit Einzelinterventionen oder mit Subventionen oder mit bürokratischen Auflagen oder wollen wir hierfür marktwirtschaftliche Lösungen haben? So, und darum geht es. Und dann, du hast es gerade schon angesprochen, mit den externen, mit der Internalisierung externer Effekte, diesem für viele vielleicht volkswirtschaftlichen, aus dem volkswirtschaftlichen Begriffsapparat erklärbaren Monstrum. Also wir haben in der ökologischen Marktwirtschaft 3 Grundprinzipien. Das ist das Verursacherprinzip, das Vorsorgeprinzip und das Kooperationsprinzip. Und das ganz entscheidende Prinzip ist natürlich das Verursacherprinzip. Mhm. Und was sagt das Verursacherprinzip? Jeder, der die Umwelt belastet, muss für die entsprechenden Kosten, respektive die für Vermeidung, wieder aufkommen. Und
dadurch entstehen Anreize, ne, umweltfreundlich zu sein.
Und das macht man eben dadurch, indem, wie der Volkswirt sagt, hier externe Effekte, sprich die Umweltverschmutzung, die den Produzenten bis dahin nichts kostet, mit in seine Kostenkalkulation mit einzufügen, sodass er das mit berücksichtigt. Und dass jeder dann eben selber entscheiden kann, welche Maßnahmen er greift. Er muss nur wissen, und das ist eben auch eine der Grundprinzipien der ökologischen Marktwirtschaft. Wer sich umweltfreundlich verhält, wird finanziell belohnt. Wer sich umweltschädlich verhält, wird finanziell bestraft.
Und ganz ehrlich, das ist die Antwort auf, wie machen wir Umweltschutz attraktiv?
So. Wir machen es über den Geldbeutel.
Ja, genau.
Und wir sagen nicht, ich sage mal, auch das zum Beispiel das Heizungsgesetz war wieder ein typisches Beispiel, wie man es nicht macht. Wir sagen nicht, also Herr Müller, Sie müssen jetzt Ihre Heizung rausnehmen, Sie kriegen kein Gas mehr und genau diesen Heizkessel, den haben wir nach DIN-Norm 9718, der gilt jetzt natürlich auch nicht mehr und Sie könnte natürlich mit einer Hybridveranstaltung ja da etwas anderes noch tun. Nein, wir überlassen es jedem Einzelnen, ob er seine Ölheizung, seine Gasheizung weiterlaufen lässt oder ob er sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach macht oder ob er andere Möglichkeiten, von mir aus Holzpellets oder was auch immer.
Solange eben das Ziel erreicht wird. Ne?
So, das Ziel wird erreicht werden. Jetzt werden natürlich viele einwenden. Ja, aber dann wird doch die Umwelt verschmutzt. Nein, die Umwelt wird nicht mehr verschmutzt, weil es natürlich jetzt eine Regelung gibt. Das heißt, jeder, der hier CO2 emittiert, braucht dafür eine Lizenz.
Jetzt sind wir beim Emissionshandel.
So, und da sind wir dann doch wieder beim Emissionshandel gelandet, ja. Und diese Lizenz, das wird auch entsprechend kontrolliert. Und die Lizenzen sind natürlich auch teuer. Und je weniger es gibt, umso teurer wird es. Und da merkt jeder an seinem Geldbeutel, ob es nicht vielleicht besser ist, die Ölheizung rauszuschmeißen, weil die ihm zu teuer wird, weil das Öl zu teuer wird oder weil das Gas zu teuer wird und dass sich jetzt auf einmal doch eine Wärmepumpe rechnet. Mhm. Und das ist aber die Entscheidung des Einzelnen und nicht die Entscheidung eines Politikers oder irgendeines Bürokraten, sondern das kann jeder selber entscheiden. Und der kann das sehr viel besser entscheiden, weil er nämlich weiß, wie er auch in der Zukunft plant. Das können staatliche Stellen einfach nicht.
Lass uns vielleicht mal einen Moment beim Emissionshandel bleiben, weil ich finde, über den kann man schon gut erklären, was so die Idee der ökologischen Marktwirtschaft ist. Es ist ein super Instrument dafür. Und im Vergleich zwischen dem Emissionshandel, dem ETS auf europäischer Ebene und unserem CO2-Preis in Deutschland, wenn man das mal beides miteinander vergleicht, kann man auch gut, finde ich, nochmal den Unterschied hermachen zwischen einer ökologischen Marktwirtschaft oder einem Instrument der ökologischen Marktwirtschaft wie dem ETS und einem eher planwirtschaftlichen, ineffizienten Mechanismus wie dem staatlich festgelegten CO2-Preis in Deutschland, ne?
Ja, wobei, das ist ja immerhin schon mal ein gewisser Fortschritt. Mhm. Also auch noch in der Zeit davor gab es ja Stichwort Politik des individuellen Schornsteins. War es ja so, dass die für Umweltschutz zuständigen Ministerien hier auch jedem einzelnen Unternehmen, auch für einzelne Feuerstellen vorgeschrieben haben, wie die Brennwerte aussehen, wie die Emissionen aussehen und wann es dann Fristen gibt und bis wie lange sie es halten können, etc. etc. Es war, es ist ein bürokratisches Monstrum. Teile davon sind nach wie vor gültig.
Zum CO2-Preis.
So, und jetzt kann man sagen, was ist denn sozusagen der Königsweg? Und ich sage immer wieder, der Königsweg für die Reduzierung der Treibhausgase, der Treibhausemissionen und insbesondere der CO2-Emissionen ist die Bepreisung. Und diese Bepreisung, also nicht die Vorgabe, was hast du jetzt im Einzelnen mit jedem einen deiner Feuerstellen zu machen, keine Auflagen. Und auch keine Subvention. Also wenn du das machst, dann kriegst du von uns ganz viel Geld, damit du dieses umweltschädliche Verhalten lässt. Sondern indem man sagt, okay, wenn du das machst, musst du dafür was zahlen. Das heißt, die Kosten, das ist für dich teuer. Und da gibt es jetzt...
Damit haben wir das Verursacherprinzip.
Ja, und damit haben wir sozusagen auch eine Umweltökonomie. Haben wir da zwei Möglichkeiten. Wir machen das entweder mit Steuern und Abgaben oder wir machen das mit Lizenzen. Einmal machen wir eine Preissteuerung, das andere haben wir eine Mengensteuerung.
Cap and Trade nennen wir das auch.
Ne?
Was ist genau der Unterschied? Kannst du das mal erklären?
Ja, sage mal, es ist so, wenn ich eine Steuer erhebe, kann ich mir nie sicher sein, dass ich den richtigen Steuersatz habe.
So wird das ja mit unserem CO2-Preis in Deutschland.
Ja,
ne?
Das heißt, also ist der CO2-Preis zu hoch, schadet das der Wirtschaft? Ist das der CO2-Preis zu niedrig, schadet das der Umwelt?
Und vor allem die Menge ist nicht garantiert.
Überhaupt nicht garantiert. Es ist auch nicht so effektiv. Es ist besser als, sage ich mal, andere Möglichkeiten. Aber es ist nicht so gut wie eine Lizenzlösung. Bei der Lizenzlösung ist es so, man definiert politisch in Rücksprache mit Wissenschaftlern, wie viel CO2 oder wie viel andere Treibhausgase, wir haben ja noch was anderes wie Methan etc., können pro Jahr ausgestoßen werden, damit die umweltpolitischen Ziele erreicht werden. Und dann werden entsprechende Lizenzen vergeben. Und es darf nur derjenige, und das wird kontrolliert, und das funktioniert auch ganz gut, nur derjenige CO2 in die Luft blasen oder andere Treibhausgase, der eine entsprechende Lizenz hat. Und jetzt haben die auf einmal diese Lizenzen auf einmal einen Wert. Und ich meine, nur mal kleines Aperçu am Rande, Tesla macht ja deswegen im Augenblick so viel Gewinne, nicht mit den Autos, sondern mit den Emissionslizenzen,
die sie verkaufen,
die ihnen zustehen und die sie verkaufen und zu Geld machen. Und aber das ist trotzdem, gesagt, braucht man nicht zu kritisieren, es ist gewollt, weil es nur eine begrenzte Zahl von Lizenzen gibt.
Genau, das ist ja der entscheidende Punkt, ne?
Ja, damit ist sichergestellt, das heißt, das ist umweltpolitisch effektiv. Ja. Das heißt, die umweltpolitischen Ziele werden erreicht. Und man kann natürlich sagen, ja, aber das ist doch alles viel zu viel. Ja, wir haben aber gleichzeitig einen Mechanismus eingebaut, dass es pro Jahr weniger Lizenzen gibt, dass das abgewertet wird. Das heißt, dass die Lizenzen immer teurer werden für denjenigen, der es kauft, wenn es immer weniger gibt, aber dass auch eben hier unternehmerische Entscheidungen kommen, die dann sagen, okay, die Anlage rechnet sich einfach nicht mehr, das ist zu teuer aus Umweltgesichtspunkten, die mache ich ganz zu, die sollte eh zugemacht werden. Ja? Das macht man dann früher. Oder dass man sagt, ja, das ist jetzt ganz schwierig, dieser Produktionsprozess ist für uns essentiell, da kaufe ich Lizenzen zu, auch wenn sie teuer sind. Genau. Und so ist das, es wird genau das, und das ist sozusagen Marktwirtschaft in seiner Reinform. Es wird dort investiert, wo es am günstigsten ist, wo es am effektivsten ist. Und nicht heute, wo es anscheinend auf Geld nicht anzukommen scheint.
Theoretisch, ja. Um nochmal ganz kurz das rauszuarbeiten, diesen tollen Effekt und den Vorteil von dem zertifikatebasierten CO2-Bepreisungssystem im Vergleich zur Steuer. Bei uns ist ja konkret so, in Europa wollen wir bis 2050 klimaneutral sein. Das heißt, bis dahin werden dann keine Zertifikate mehr stückweise ausgegeben im Jahre 2050. Genau. Ne? Und dadurch, dass die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das auch nochmal wirklich verstehen, was da der Unterschied zur Steuer ist, wird sichergestellt, dass wir halt auch unsere Klimaziele erreichen. Ja. Und nicht eben Klimaschutz einfach nur teurer wird, was auch ein oder Umweltzerstörung wird teurer, so nicht so gesagt, ja, sondern halt auch, dass das Ziel ein Ziel eingehalten wird.
Ja, und
wird.
Das, was im Augenblick gemacht wird, ich möchte nicht immer auf die Grünen schimpfen. Auch sie haben einen wichtigen Anteil daran, auch für die Umweltbewegung, und haben auch sehr viel Gutes erreicht. Aber was im Augenblick wieder gemacht wird, das kann man als jemand, der mit Ordnungspolitik und Marktwirtschaft zu tun hat, eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Mhm. Jetzt werden 2,7 Milliarden Euro ausgegeben, damit große Unternehmen und Großkonzerne Anlagen bauen können, wo CO2 eingespart wird. Mhm. Ja, super. Also ich spitze das auch wieder zu. Also die Pflegerin und die Krankenschwester und die freundliche Dame, die mir im Supermarkt meine Milchtüte über den Scanner zieht, die zahlen mit ihren Steuern, damit Firmen wie Tesa oder BASF zusätzlich Mittel haben, um ihre Produktion umzustellen. Das kann doch nicht sein. Was hat das jetzt noch mit marktwirtschaftlichem Wettbewerb zu tun? Mhm. Und was ist denn mit den ganzen Unternehmen, die mit denen in Konkurrenz stehen, aber nicht so groß sind, die nicht so gute Abteilungen haben? Es gibt ja so große Unternehmen, haben teilweise Abteilungen, die nichts anderes tun, als rauszufinden, wo sie die staatlichen Töpfe national und auf europäischer Ebene am besten abgreifen können. Das ist also alles Unsinn. Ich meine, wir brauchen gerade eben Geld. Angeblich ist ja keins da. Und hier wird einfach so 2,7 Milliarden in die Luft geblasen, damit jemand das tut, was er tun sollte. Ja?
Mhm. Einnahmen ist auch so ein Stichwort. Wir müssen heute auf jeden Fall noch drüber reden, wie wir in der FDP dieses Thema auch wieder vorantreiben. Aber davor, lass uns doch einmal kurz darüber sprechen, was wir mit den Einnahmen des ETS nämlich dann eigentlich machen könnten, wenn wir es dann wirklich könnten. Und das jetzt nicht, wie es aktuell der Fall ist, in den Klima- und Transformationsfonds von Robert Habeck geschoben wird, der damit unter anderem Intel subventioniert. Ne? Wir haben ja eigentlich was anderes vor mit diesen ETS-Einnahmen.
Ja, also es gibt ja verschiedene Denkmodelle. Aber ich sage mal, weil auch diesem Modell immer eins entgegengehalten wird, ja, aber das ist doch jetzt ganz schwierig, das können die Leute doch nicht zahlen und die Reichen, denen fällt es doch wieder viel leichter, das zu zahlen, als die, für die ist das auch eine große Belastung.
Ist ja ein faires Argument, ne?
Ist so fair enough, ja, völlig richtig, aber das ist nicht die richtige Alternative. Die richtige Alternative ist, denjenigen, die belastet sind, im Rahmen der allgemeinen Steuer, im Rahmen, was weiß ich, von anderen sozialen Maßnahmen hier wieder Geld zukommen zu lassen. Das Klimageld war ja so eine Idee, dass man sagt, okay, diejenigen, die besonders belastet sind und das nicht tragen können, kriegen das wieder zurück im Rahmen des Klimageldes, was eben diejenigen, die mehr Geld zur Verfügung haben, natürlich dann nicht bekommen.
Das ist ja das Schöne am Klimageld. Ne? Das ist ja ein Anreiz wiederum, dass sich Klima- und umweltfreundlich zu verhalten, wenn man dann wieder was rausbekommt und nicht drauf zahlen muss.
Ja.
Ne?
Und das kann man aber nicht sagen, okay, du bist jetzt, weil du Bürgergeldempfänger bist, darfst jetzt die Umwelt verschmutzen, so viel wie du lustig bist, weil du bist ja arm. Sondern das kann nicht sein. Ich meine, das ist auch wiederum eine dieser Denkfehler, die wir haben hier, dass der soziale Ausgleich immer direkt an der Quelle quasi erfolgen muss. Ich meine, wie irrsinnig ist das? Ich will mal einfach mal ein Beispiel konstruieren. Ja, wenn wir das konsequent machen, dass wir teilweise ja auch eine Umweltpolitik machen, ja, dann müssten wir eigentlich die einheitlichen Brötchenpreise beim Bäcker müssen wir abschaffen. Weil da müssten wir Brötchenpreise machen für Bürgergeldempfänger, für Studenten, für Leute, die über 65 sind. Sollten die Leute auch mal bitte ihr zeigen, wie viel Geld sie verdienen. Also für die, die einen Spitzensteuersatz haben, die müssen das verdreifacht sich der Brötchenpreis. Dann kommen da noch vielleicht noch andere Punkte, so nach dem Motto, Sahnetorten braucht keiner, machen eh nur dick, das wird dann auch wieder verdoppelt. Ja, das kann ja wohl nicht sein. Wir haben einen Preis und jeder kann entscheiden, was mit dem Geld, was er macht, tut. Und
wer entscheidet über den Preis? Eben der Anbieter, ja, und nicht so, der Staat.
Und da gibt es eben einen Preis und auch für die Umweltlizenzen gibt es einen Preis für jeden. Und der Umwelt ist es eigentlich auch scheißegal, wo jetzt die Tonne CO2 eingespart wird. Entweder beim Flugzeug, bei dem klapprigen Auto, sage ich jetzt mal, hier der Krankenschwester, die damit zum Krankenhaus fährt und da ihren wichtigen Dienst versieht. Oder in der Landwirtschaft oder. Es ist egal. All das wird bepreist und da ist keine Tonne CO2 schlechter oder besser als eine andere. Es geht darum, dass es insgesamt reduziert wird.
Genau. Ja. Und weil unser Gespräch langsam aber sicher tatsächlich schon sich gegen Ende neigt.
Und das war schade.
Ne? Wir versprechen euch aber, das war nur unsere erste gemeinsame Folge. Hartmut und ich, wir haben so viel zu besprechen, dass wir sicherlich noch ein paar mehr machen werden. Aber lasst uns mal so als Ausblick noch auf das Thema zu sprechen kommen, wie wir wieder dahin kommen, wo ihr schon mal angefangen habt innerhalb der Liberalen mit dem Thema ökologische Marktwirtschaft. Wir haben nächstes Jahr eine Bundestagswahl vor uns.
Ja, und da möchte ich nicht drauf wetten. Ich könnte mir vorstellen, dass die vorher kommt.
Naja, wir gucken mal, wann sie dann kommt. Aber jedenfalls egal, wann sie kommt, das ist unabhängig davon. Jede der zu wählenden Parteien braucht ein zukunftsorientiertes, visionäres Profil, mit dem wir wieder auch junge Leute erreichen können. Ich meine, mal vor 3 Jahren, da war die FDP und die Grünen waren noch die stärksten bei Jung- und Erstwählern. Heute hat sich das so ein bisschen verschoben in die blaue Richtung. Und ich bin aber der festen Überzeugung, diese jungen Menschen, die wir vor 3 Jahren noch begeistern konnten für die Liberalen, die kriegen wir auch wieder zu uns zurück, wenn wir ihnen eben auch was anbieten, wenn wir ihnen Visionen kreieren für eine Zukunft, auf die wir Bock haben, unter Julis, die besser ist als ihr Ruf. Und ich glaube, dass da die ökologische Marktwirtschaft ein Schlüsselthema sein kann. Du auch?
Sehe ich genauso. Und ich bin auch der Überzeugung, dass, und das zeigt ja auch gerade die neue Shell-Jugendstudie, dass auch wenn Umweltschutz und der Klimawandel nicht mehr auf Platz 1 oder Platz 2 stehen, sondern auf Platz 3 und Platz 6, dass das nach wie vor ein großes Thema ist und dass man auch Jugendlichen, die hier etwas tun wollen, zu Recht etwas tun wollen, und ich kann da nur jeden auch ermuntern, etwas zu tun und sich zu engagieren, dass wir hier Alternativen anbieten müssen. Und eben die Frage ist ja auch die Frustration. Man hat gesehen, dass mit diesen Einzelinterventionen, diesen bürokratischen Monstern, die da auf den Weg gebracht werden, um Umweltschutz zu organisieren, oder wenn man gar nichts mehr einfällt, ne, das heißt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis, oder hier in der Politik heißt es, dann haue ich halt das Geld der Steuerzahler raus, um meine Ziele mir zu erkaufen. Das heißt, mit Geld, was ich eigentlich nicht habe, werden jetzt Subventionen vergeben. Du hast vorhin Intel genannt. Ich habe gerade ein anderes Beispiel genannt. Ja, das hat aber nicht die Wirkung, die es haben sollte. Und vielleicht nochmal mit der FDP alles einverstanden, aber nochmal darüber hinausreichend. Wir machen ja auch als Verein hier ein Angebot, und wir als politischer Think Tank, das ist ja kein Angebot hier für Liberale. Wir sind gemeinnützig, wir sind schon auch qua Satzung aus Überzeugung dafür verpflichtet, hier parteiübergreifend für alle da zu sein. Und ich sage, ich freue mich über jeden Grünen, der sagt, nein, Antikapitalismus ist nicht mein Steckenpferd. Ich möchte gerne weiter Umweltpolitik machen, aber mit marktwirtschaftlichen Instrumenten.
Das Gleiche
auch gilt für die Junge Union, sofern die das interessiert. Bei der SPD wird man da auch nicht so furchtbar viele finden. Aber wir sind grundsätzlich offen für alle, die hier an dem Grundkonzept weiterarbeiten wollen und die nicht sagen, ja, ich kann eh nichts tun oder ich klebe mich fest, das bringt zwar nichts, sondern die etwas tun wollen und damit etwas bewirken wollen. Und man kann etwas bewirken. Und das, was wir jetzt zum Beispiel so an Konzepten in petto haben, da würde mir auch eine ganze Menge einfallen, wo man ganz neu denkt und wo man hier Innovationen jedweder Art auf den Weg bringt, die wirklich der Umwelt helfen und die ein lebenswertes Leben auch in der Zukunft mit ermöglichen und dazu einen Beitrag zu leisten, das finde ich wäre aller Ehre wert.
Da hast du absolut recht und ich finde ein sehr schönes Schlusswort gefunden. Wir können ja in der nächsten Folge darüber sprechen, was unsere Vereinsarbeit auch so ausmachen würde. Du hast es gerade angesprochen, wir wollen Positionspapiere erarbeiten. Die haben wir noch nicht alle parat, also da müssen wir es euch leider enttäuschen, falls ihr euch jetzt erhofft habt. Wir haben schon alle Lösungen auf alle Umweltprobleme in marktwirtschaftlicher Fassung vorliegen. Wir arbeiten dran. Das ist eines unserer Ziele, dass wir eben die entwickeln und gesellschaftsübergreifend, genauso wie du es sagst, Hartmut, verankern. Und vielleicht abschließend noch, was mir gerade gekommen ist, all denjenigen, die aktuell jetzt uns sagen und von denen wir hören, boah, mit der wirtschaftlichen Lage können wir uns Klimaschutz leider nicht mehr leisten, ist zu teuer, denen würde ich sagen, das erste ist falsch und das zweite stimmt. Klimaschutz ist massiv teuer, aber wir müssen ihn uns trotzdem leisten. Und an der Stelle kommt die ökologische Marktwirtschaft ins Spiel.
Ja, und es ist gar nicht so teuer wie das, was wir jetzt nämlich ausgeben, was keiner merkt. Denn vieles von dem, was getan wird, zahlen entweder die Unternehmen mit überhöhten Preisen. Das sehen wir in der Energiepolitik und in den Energiepreisen, die zweithöchsten in Europa sind. Und ich denke mal, dass auch das, was wir als Steuerzahler hier für die Umweltpolitik ausgeben, auch eine Menge Geld ist. Nur ist das leider nicht gut angelegt und wir haben Ideen davon, wie das besser sein kann. Und noch eins, wenn uns jemand zuhört und sagt, ich habe da eine ganz tolle Idee zu irgendeinem Thema aus der Umweltpolitik, dann schick uns doch so, wir nennen das mal einen One-Pager, einfach eine Seite mit dem, wo du sagst, das ist ein Problem, kurze Analyse und dann, und das möchten wir eben tun, mit ganz konkreten politischen Forderungen. Wir wollen ja hiermit dort, überall, wo wir politisch aktiv sind, hier diese Forderung einbringen in den politischen Prozess, um etwas zu verändern. Wir sind nicht hier, um, sage ich mal, die Lage zu bejammern und auch nicht nur, um sie zu analysieren, sondern wir wollen es verändern. Und das nehme ich für uns alle in Anspruch. Wir sind alle im guten Sinne des Wortes Weltverbesserer. Und wer da gerne dran mitarbeiten möchte, die Welt ein klein wenig mit dem, was wir können, zu verbessern, der ist herzlich eingeladen. Und erschweren kommt natürlich bei uns noch hinzu, das ist nicht nur interessant, was wir machen, sondern auch die Truppe. Und ihr seht das ja auch an Helena. Das ist wirklich eine nette, pfiffige Truppe, die sehr schnell agiert und sehr flexibel ist und mit da, wo es auch Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Also, join the team.
Also, du machst unser Team genau zu dem, was es jetzt ist. Und wir sind auch so froh, dass du mit an Bord bist, lieber Hartmut. Ich glaube, wir ergänzen uns perfekt und ich freue mich auf all das, was wir noch gemeinsam in Zukunft erreichen werden. Lass uns vielleicht noch einmal ganz kurz rekapitulieren, was wir in der Folge denn alles so besprochen haben. Wir haben damit angefangen und über deinen Werdegang gesprochen, wie du die jungen Liberalen mit ins Leben gerufen hast und bei den jungen Liberalen auch die ökologische Marktwirtschaft das allererste Mal in den politischen Diskurs überhaupt in Deutschland eingebracht hast. Wir haben darüber gesprochen, was die ökologische Marktwirtschaft eigentlich ausmacht. Darüber könnten wir auch wirklich nochmal eine zweite Folge machen.
Da müssen wir noch ein bisschen vertiefen, so mit Vorsorgeprinzip, Kooperationsprinzip, ja.
Also bleibt auf jeden Fall dran, wir haben noch viel zu besprechen. Wir haben uns dann ein bisschen intensiver mit dem Emissionshandel auseinandergesetzt, als ein bis jetzt schon bewährtes und erfolgreiches ja, ich sage jetzt mal, ökoliberales Instrument, also marktwirtschaftlich klimapolitisches Instrument, das übrigens, ich weiß nicht, wer es wusste, 2005 von einem FDP-MDEP, europäischen Abgeordneten, eingeführt wurde, nämlich Manfred Vohrer.
Genau.
An den auch ganz liebe Grüße, falls er uns jetzt zuhört. Und dann haben wir nochmal einen Schlenker gemacht zur Etablieren, als wir ein bisschen dann noch über die Klimapolitik der Grünen gerantet haben, haben wir danach noch drüber gesprochen, wie wir denn die ökologische Marktwirtschaft in Zukunft hoffentlich auch in der FDP mit verankern könnten oder zumindest mal festgestellt, dass es auf jeden Fall unserer Überzeugung nach ein Thema wäre, mit dem wir wieder vor allem auch junge Leute für uns begeistern können. So viel würde ich sagen, mal zum Start, Hartmut. Hast du noch ein paar letzte Worte?
Nein, ich habe nur noch einen Punkt. Wir machen das ja jetzt hier nicht nur für uns, sondern ich könnte mir vorstellen, dass ihr Fragen habt. Mhm. Also wenn ihr Fragen habt, fragt.
Schreibt es uns in die Kommentare.
Wir versuchen das zu beantworten. Und je mehr wir Fragen bekommen, umso mehr sehen wir auch, was euch interessiert. Und wir werden gerne hier das mit aufnehmen und vielleicht habt ihr ja Fragen, auf die wir selber noch nicht gekommen sind. Könnt ihr mir das gut vorstellen?
Ich mir auch. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt bei unserer ersten gemeinsamen Podcast-Folge in der ökologischen Marktwirtschaft und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
In diesem Sinne, tschüss.
Ciao.
Das war die ökologische Marktwirtschaft. Dein Podcast für mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft und mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz.